Ich sehe Julia und ihre Familie. Herzlich willkommen. Und Simon ist schon wieder da und seine Mutter. Willkommen hier bei uns in Welzheim. Und Ehepaar Zimmer sind uns ja nicht mehr ganz fremd, schon ein paar Mal hier gewesen. Bei der Suche nach einem Predigtthema oder Predigttext gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich nehme manchmal aus dem Losungsbuch die Empfehlung, die da drin steht, als Predigttext. Und dann habe ich den gelesen und dachte, oh, irgendwie bin ich mit meinen Gedanken eigentlich woanders. Und im Laufe der Zeit, ich brauche da immer ein bisschen, hat sich das dann ganz gut verbunden miteinander, das, was mich in letzter Zeit beschäftigt hat, und dieser Text zusammen. Und ich möchte versuchen, das jetzt so euch weiter zu vermitteln, wie es mir irgendwie wichtig und lebendig geworden ist. Der Text ist aus 1. Petrus 3, drei Verse, 8 bis 11. Es geht um Gemeinde. Wie können wir zusammen leben? Wie können wir zusammen passen, zusammen wirken? Und Ziel ist eigentlich eine christliche Gemeinde, die so geprägt ist, wie der Petrus das hier beschreibt. 1. Petrus 3, 8 bis 11. Schließlich seid alle untereinander einig. Seid mitfühlend, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu ererben. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte sich davor, dass seine Zunge Böses redet und seine Lippen betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Das ist sehr dicht, so eine Aufforderung nach der anderen, ein Wunsch, eine Bitte, ein Befehl nach dem anderen. Deswegen möchte ich es nochmal lesen, nach einer anderen Übersetzung, die vielleicht ein bisschen flüssiger ist, dass wir es nochmal in uns aufnehmen, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. 1. Petrus 3, Vers 8 bis 11. Und noch etwas möchte ich euch sagen. Haltet fest zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt. Und bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu ererben. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen will und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Vom Bösen soll er sich abwenden und das Gute tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Also das ist sozusagen der Maßstab der christlichen Gemeinde. Maßstäbe, viele einzelne Maßstäbe, wie es Jesus sich wünscht, dass wir leben, dass wir zusammenleben. Ringen um Einheit, Einmütigkeit wird hier betont, denn das ist ständig gefährdet, diese Einheit, durch unterschiedliche Erkenntnisse, durch unterschiedliche Persönlichkeiten. Und mehr noch auch durch die Neigung zum Recht haben wollen oder zur Abgrenzung, zur Selbstbehauptung. Und daraus folgt Streit und eher Trennung als Einheit. Klar gibt es Unterschiede im Verstehen, in den Erkenntnissen von biblischen Grundsätzen zum Beispiel. Oder auch Unterschiede im Praktizieren dieser biblischen Leitlinien. Aber Petrus ermahnt uns hier nicht nach zweitrangigen Punkten, uns zu trennen. Zum Beispiel gibt es ja immer wieder Streit oder gab es jahrelang jetzt Streit, monatelang wegen Corona, wegen der Impfung und so weiter und so weiter. Ich sage mal, das sind zweitrangige Dinge. Petrus sagt hier, seid einig, Nicht unbedingt in diesen zweitrangigen Dingen, aber macht daraus keine Streitpunkte. Zerstört dadurch nicht die Gemeinschaft, die geschwisterliche Liebe. Und natürlich gibt es Unterschiede in jedem von uns, in unseren Persönlichkeiten. Wir hatten das ja letzten Samstag, also nicht gestern, vor einer Woche nämlich, miteinander hier durchgekaut. Und Anja hat es im Gottesdienst noch mal kurz vorgestellt, dieses Modell von vier verschiedenen Persönlichkeitstypen. Der Dominante, Initiativ, Stetig, Gewissenhaft, dieses DISC-Modell. Unterschiedliche Persönlichkeiten, sehr unterschiedlich sind wir, wie wir Dinge verarbeiten, wie wir Situationen beurteilen, wie wir Fehler zugeben, wie wir vergeben, wie wir vergessen können. Da sind wir sehr unterschiedlich. Aber das Anliegen dieses Textes und das Anliegen von Jesus ist, dass uns das nicht zertrennen soll. Und er schreibt hier zum Beispiel, nehmt Anteil am Leben der anderen. Zum Beispiel Leid mitempfinden. Paulus sagt dazu, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Also wenn ein Teil der Gemeinde leidet, ist das auch ein Leiden für die anderen, wenn sie nicht gleichgültig daneben vorbeilaufen. Liebt einander wie Geschwister. Hoffentlich lieben sich Geschwister. Meistens ist das ja so. Aber das wird so als Bild genommen. Liebt einander wie Geschwister. In der Familie gehört man zusammen, auch wenn man streitet. Man gehört zusammen. Und so soll der Maßstab sein. Liebt einander wie Geschwister. Das ist eine Grundregel in der Nachfolge Jesu. Jesus selber hat es ja so gesagt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Dann gibt es hier dieses Wort barmherzig. Das ist nicht mehr so ganz üblich in unserer Umgangssprache, aber ein sehr interessantes Wort, barmherzig. Barmherzig heißt, lasst euch die Not der anderen durch Herz und Nieren gehen. Und das kommt der ursprünglichen Bedeutung ein bisschen nahe. Im Griechischen heißt Barmherzigkeit, gute Eingeweide haben. Im Hebräischen heißt Erbarmen, was eine schwangere Frau fühlt, wenn sie das erste Mal die Kindsbewegungen spürt. Das ist Erbarmen. Denkt sie, oh, da ist ein neues Leben. Ich muss das schützen. Ich bin verantwortlich für dieses neue Leben in mir. Das heißt Erbarmen. Dann geht's weiter. Seid nicht überheblich, sondern demütig. Demütig heißt von sich selber nicht großartig denken, gleich wie die anderen oder sogar vom Wortverständnis her, denkt eher von den anderen größer als von euch selbst. Das war damals im Griechentum verpönt. Demut ist unwürdig. Ich bin stark. Wir Männer sind doch stark. Das war das griechische Denken. Demut ist was für die Schwachen. Das war nicht als erstrebenswert gedacht. Und christliche Gemeinde hier als Gegenkultur zu den damaligen Werten. Jesus selber sagt das ja mal, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid. Ich bin von Herzen demütig. Oder auch an anderer Stelle heißt es im Neuen Testament, achtet den anderen höher als sich selbst. Gleich hoch wie euch selbst, höher als euch selbst. Dadurch ist gute Zusammenarbeit möglich. Dadurch ist gesundes Gemeindeleben möglich. Wo Demut gelebt wird, da ist die Voraussetzung dafür Respekt, für Wertschätzung, gute Zusammenarbeit, gute Kommunikation, sogar für gegenseitiges Ermahnen und Zurechthelfen. Wenn ich das aus einer Haltung des Hochmuts oder der Überheblichkeit heraus mache, dann ist der Ofen aus. Das geht nicht. Wenn ich das tue, weil ich mitfühle und den anderen wertschätze, dann kann es eher ankommen. Auch wenn ich mal etwas sagen muss, vielleicht was dem anderen nicht sofort gefällt, sondern eher zurechthilft, zurechthelfen soll. Ja, das war jetzt so eine Aufforderung nach der anderen. Ein Appell nach dem anderen. Und deswegen habe ich auch meine Predigt in Gedanken so überschrieben, Moral oder Quelle der Kraft. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Christsein ist nicht schwer. Christsein ist nicht leicht. Christsein ist unmöglich. Jesus erzählt es mal seinen Jüngern, das ist so unmöglich, wie wenn ein Kamel durch ein Minitürchen in der Stadtmauer durchgeht oder durch ein Nadelöhr. Unmöglich. Und dann sagt er aber, oder seine Jünger fragen dann, ja, wie soll es dann gehen? Dann geht es ja gar nicht. Und dann sagt Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist diese christliche Gegenkultur. Nicht, dass wir uns aufraffen und einen Punkt nach dem anderen abarbeiten müssen. Da kommen wir an unsere Grenzen. Wir versagen, wir merken das, gerade in der Krise. Wenn alles glatt läuft, gut, dann läuft's glatt, dann läuft's gut. Aber in einer Krise merken wir, an all diesen Punkten kommen wir an unsere Grenzen und versagen oder werden müde, werden ausgezehrt oder distanzieren uns, werden ausgebrannt. Und da komme ich jetzt auf den Teil, den ich in Gedanken die letzten Wochen mich immer wieder beschäftigt habe und was jetzt doch dazu passt zu diesem Text. Franz von Assisi ist uns allen ja bekannt, der berühmte Mönch, der aus Reichtum bewusst Armut gewählt hat und dann im Endeffekt diesen Orden der Franziskaner gegründet hat. Sein berühmtes Gebet kennen vielleicht auch die meisten von uns. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Das klingt so ein bisschen ähnlich wie das, was Petrus geschrieben hat. Aber trotzdem ist die Frage, ist das die Lösung oder wo ist die Lösung? Ist das auch wieder ein Appell? Und ich wiederhole nochmal, wir kommen dabei oft an unsere Grenzen, jeder von uns. Wir versagen dabei, gerade wenn es zu einer Krise kommt, wenn unsere Kräfte das nicht mehr schaffen. Und wir müssen uns entweder dauernd dazu aufraffen und anstrengen und werden müde oder ausgebrannt, ausgezehrt, Burnout, wollen aufgeben. Und deswegen ist das so ein schmaler Grat. Man kann das alles missverstehen als moralischen Appell. Und wer streng danach lebt, wird ausbrennen und sagt, Christsein ist so schwer. Die anderen haben es doch viel leichter. Warum muss ich mir das antun? Wer mal in der Toskana war, in Siena, eine schöne alte Kirche, und da ist eine Heilige begraben, die heilige Katharina von Siena aus dem 14. Jahrhundert. Und an die habe ich mich erinnert. War eine sehr bekannte Frau, sehr großen Einfluss gehabt in der Kirche damals, aber hat sich total ausgezehrt. Zum Schluss hat sie nur noch Gras gegessen als Selbstaufopferung, wollte Gott damit gefallen und ist mit 33 Jahren daran verhungert. Heilige Katharina von Siena. Sie hatte zwar erkannt, und es gibt ein Zitat von ihr, ich habe zu geben als das, was du mir selbst gegeben hast. Das ist eigentlich die Lösung. Aber sie konnte das irgendwie nicht genießen oder so dankbar leben darin, sondern sie meinte, sie muss sich aufopfern, sie muss sich selbst kasteien, darf kein Essen mehr genießen, nur noch Gras essen, ist dabei verhungert. Christsein ist unmöglich, könnte man da sagen. Aber Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und deswegen liegt die Lösung in diesen Dingen, aber mit einem Vorsatz. Ich will jetzt das Gebet von Franz von Assisi nochmal sprechen, aber mit einem jeweiligen Vorsatz. Er sagt, O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst. Das ist so eine Selbstaufforderung. Und vom Evangelium her, von der frohen Botschaft her dürfen wir beten, Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich Liebe üben kann, wo man sich hasst. Franziskus betet, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt. Wir können sagen, Herr, deine Vergebung ist so groß, dass ich verzeihen kann, wo man sich beleidigt. Oder deine Heilung ist so groß, dass ich verbinde, wo Streit ist. Deine Treue ist so groß, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel herrscht. Immer dieser Vorsatz, es kommt von Jesus. Wenn er in mir lebt, dann kann ich das. Dein Licht ist so hell, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Deine Freude ist so groß, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Wenn ich diesen Vorsatz, dieses zunächst Empfangen nicht habe, dann zehre ich meine Kräfte aus und denke, mit der Zeit, Christsein ist so schwer. Und wenn ich das erlebe, dass Jesus das schenkt, dann kann ich sagen, Christsein ist möglich, weil es Jesus möglich macht. Und der zweite Teil des Gebets von Franz von Assisi ist eigentlich noch stärker geprägt von dieser Selbstaufforderung zu geben, mich auf die anderen zu beziehen und immer mit dieser Tendenz der Selbstüberforderung. O Herr, lass mich danach trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Und Evangelium würde heißen, O Herr, ich danke dir, dass ich von dir getröstet bin, dass ich diesen Trost weitergeben kann. Oder Franziskus betet, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich den anderen verstehe. Und wir dürfen beten, Herr, ich danke dir, dass ich von dir verstanden und gesehen bin, dass ich andere verstehen kann. Er betet, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Und wir dürfen beten, Herr, ich danke dir, dass ich von dir zuerst geliebt worden bin, sodass ich andere lieben kann. Es klingt fast gleich. Und Franziskus hat das sicher auch richtig verstanden. Aber wenn wir diesen Text nur so lesen als Aufforderung, als Appell, dann gehen wir auf ein falsches Gleis. Wenn wir es richtig verstehen, dann erleben wir die Quelle des Lebens. Wo ist die Quelle des Lebens, die Quelle der Kraft? In Christus, nicht in mir. Bei dir ist die Quelle des Lebens, so heißt es im Psalm einmal. Und ich möchte euch jetzt ein Bild zeigen und ein Gedicht dazu. Das, finde ich, drückt das so wunderschön aus, die Verbindung von diesen beiden Dingen. Das Gedicht fand ich schon als Schüler faszinierend und irgendwie ist mir es ganz leicht gefallen, das auswendig zu lernen. Dieser Konrad Ferdinand Meyer war ein Schweizer Dichter, hat diesen Brunnen gesehen, der sogenannte Artesische Brunnen, und hat dieses herrliche Gedicht geschrieben. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Ist doch ein wunderschönes Gedicht, ein wunderschönes Bild auch. Wenn wir sagen würden, jede Schale muss was abgeben, ist ein ganz anderer Tenor drin. Es fängt an, aufsteigt der Strahl. Der kommt nicht aus diesen Schalen, der kommt nicht aus dem Brunnen, der kommt aus der Tiefe. Aufsteigt der Strahl und dieser Strahl gießt voll die erste Schale. Und sie wird so voll, dass sie überfließt, weil sie zu reich wird, gibt sie der nächsten Schale ab. Und diese wiederum. Und die letzten drei Zeilen finde ich sowohl von der Sprache als auch vom Rhythmus her, als auch vom Inhalt her, drücken wunderschön aus das Zentrum des christlichen Lebens. Jeder nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Wir nehmen von Christus, wir geben weiter. Wir verströmen, aber wir ruhen. Ist das nicht ein herrliches Gedicht? Also ich bin immer wieder fasziniert, wie ein Dichter durch Sprache, durch Rhythmus einen Inhalt verdichten kann. Deswegen heißt es ja so. Wir haben es letzten Sonntag erlebt, wo Alexander seine Gedanken verdichtet hat in einen Rhythmus, in Sprache. Und wir haben es zu Hause, er hat es uns geschickt, wir haben es ausgedruckt und immer wieder gelesen. Und das ist die Kunst der Dichter, einen Inhalt so darzustellen, dass es eigentlich sofort verständlich wird und uns begleiten kann. Und dieser letzte Satz, jeder nimmt, jede oder jeder, egal, nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Bei Petrus geht es darum, dass jeder gibt. Seid freundlich, seid barmherzig, seid mitfühlend, streitet nicht, haltet Frieden und so weiter. Aber auch Petrus sieht das natürlich in dem Zusammenhang. Petrus hat ja selber erfahren, ich lebe von dem, dass Jesus mir vergeben hat, dass Jesus mich berufen hat, dass Jesus mich befähigt hat, an Pfingsten diese Rede zu halten, wo 3000 Leute plötzlich so erfasst worden sind, dass sie Jesus angenommen haben. Leben aus der Quelle. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei dir, Gott, ist die Quelle der Freude. Bei dir ist die Quelle des Verzeihens. Amen. Wir singen jetzt ein Lied als Überleitung zum Abendmahl. Ja.